Hallo und herzlich willkommen zum Podcast An Apple a Day, dem Podcast für alle, die beim Thema Ernährung immer auf dem neuesten Stand bleiben wollen. Mein Name ist Susi Dirisamer. Ich bin Diätologin und Gesundheitswissenschaftlerin und beschäftige mich mittlerweile seit über 15 Jahren professionell mit dem Thema Ernährung und vor allem, wie uns die richtige Ernährung zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden verhelfen kann. In der heutigen Folge möchte ich mich dem Frühjahrsputz widmen. Nicht dem Frühjahrsputz für die Wohnung, sondern für unseren Körper. Da gibt es ja verschiedene Herangehensweisen. Ich habe für mich persönlich so eine Hitlist kreiert, die ich euch heute präsentieren möchte. Weil gerade jetzt ist einfach der Wunsch und der Drang sehr groß, sich und seinem Körper etwas Gutes zu tun. Und da sollte man ja das gleich anpacken. Viele wollen vor allem jetzt, und das sehe ich auch bei meinen Anfragen, wollen detoxen, entschlacken, entgiften und so weiter. Und in der heutigen Folge möchte ich mich dem widmen, ob das jetzt überhaupt sinnvoll ist, ob es das überhaupt gibt. Und ich möchte euch zudem eine Methode vorstellen, das sogenannte Leberfasten, das man genau auch jetzt, das kann man immer machen, aber gerade jetzt sicher vom Vorteil ist. Da möchte ich noch eingehen auf Bitterstoffe, warum die hilfreich sind oder sein können. Und warum genau jetzt der richtige Zeitpunkt ist für eine Gesunduntersuchung bei eurem Arzt. Also heute geht es um Frühjahrsputz und um was sind so meine Empfehlungen für euch zu diesem Thema. Ja, wir haben ja schon bereits das herrliche Wetter genießen dürfen. Den Duft von den sprießenden Blumen, wenn man jetzt durch den Park geht und nicht gerade allergiker ist, dann erfreut sich das Herz wirklich. Das tut der Seele gut. Also es kommen beim Spazieren wirklich regelrecht die Glücksgefühle hoch. Das finde ich einfach herrlich. Ich nehme an, ihr auch. Und mit dieser guten Laune und dem wärmer werdenden Wetter steigt auch einfach die Lust, aktiver zu werden, aktiv zu sein, seinem Körper etwas Gutes zu tun, ihn von unnötigem Ballast zu befreien und so weiter. Geht's euch auch so? Wenn jetzt nicht gerade zu Jahresbeginn, wo man so das Jahr eigentlich startet damit, dass viele schon den Drang haben, gerade dieses Gefühl des Entlastens nach den Feiertagen, nach Silvester und so weiter, nach der ganzen Völlerei und der Feierei, haben viele einfach schon zu Jahresbeginn das Bedürfnis, was loszuwerden. Und wer das nicht eben schon zu Jahresbeginn gehabt hat, der hat es spätestens jetzt. Was passiert eigentlich im Winter? Wenn ich ein bisschen aushole, im Winter ist ja unser Körper, sagen wir es mal so, im Chill-Modus und das in allen Belangen, zumindest statistisch gesehen. Es gibt im Winter, das ist einfach so, kommt zu einer leichten Gewichtszunahme, statistisch gesehen. Das ist jetzt kein Grund, nervös zu werden. Es ist völlig normal, dass sich auch mit den Jahreszeiten auch unsere Essensaufnahme, unsere Nahrungsaufnahme und auch die körperliche Aktivität, sprich unsere Bewegung, einfach ändert und anpasst. Das heißt, von sehr aktiv in den warmen Monaten bis hin zu eher ein bisschen cozy und lazy und faul in den dunkleren Jahreszeiten. Und das spiegelt natürlich auch das Gewicht wider. Es gibt ganz gute Untersuchungen dazu, dass im Durchschnitt, wie nehmen wir im Herbst und im Winter täglich 90 bis ca. 200 Kalorien mehr zu uns als in den warmen Frühlings- und Sommermonaten. Also das ist einfach automatisch die Nahrungsauswahl etwas anders. Und es gibt auch gute Verzehrstudien, die zeigen, dass man gerade im Winter vermehrt zu kohlenhydratreichen Lebensmitteln greift. Sprich, doch das Überessen oder das Mehr, das Plus an Kalorien sich darauf zurückzuführen lässt. Ein Grund dafür, das ist eine Theorie, könnte sein, dass wenn es jetzt sehr dunkel ist und grausig draußen ist und wir wenig am Sonnenlicht sind, einfach auch unser Glückshormonspiegel, sprich das Serotonin, niedriger ist. Das heißt, unsere Stimmung ist auch eher gedrückter. Kurze Info nebenbei, die letzte Folge hat sich dem Thema Mood Food gewidmet und da ist dieser ganze Mechanismus genau erklärt. Also wenn du reinhören willst, einfach eine Folge davor anhören. Da gehe ich auf dieses Glücklichmacher-Hormon und wie man sich glücklich essen kann näher ein. Also im Winter ist es so, dass tendenziell der Serotoninspiegel eher niedriger ist. Und das kompensiert man im Unterbewusstsein mit eher kohlenhydratreicheren Lebensmitteln, zu denen man eben da vermehrt greift, als wie in den warmen, schönen Sommermonaten. Und gegen Ende des Winters, Anfang Frühling, also so eben, ja, Februar, März, April, greift man tendenziell wieder mehr zu fettreicheren Lebensmitteln und weniger zu kohlenhydratreichen Lebensmitteln. Also unsere Nahrungsaufnahme, die ändert sich da auch einfach mit. Ja, und auch im Winter, das lässt sich auch nachweisen, ist tendenziell der Bewegungsdrang eher am niedrigsten. Es lässt sich auch beobachten, dass die Muskelkraft und die Muskelmasse im Winter einfach abnimmt und das Körperfett ansteigt. Und leider dadurch auch bei vielen der Blutdruck und die Blutfette etwas höher sind, etwas ansteigen. Das ist jetzt in den meisten Fällen überhaupt nicht tragisch, weil es nicht um sehr viel geht. Nur sollte man da ein bisschen das aus den Augen verlieren und das Ruder verlieren und es ein bisschen zu viel des Guten zu sein, dann kann man das leider jetzt in den warmen Sommermonaten nicht mehr ganz so einfach kompensieren. Weil normalerweise kompensiert man es, indem man dann wieder mehr Bewegung und mehr Bewegung macht und sich gesünder ernährt. Wenn das in so Mikrobereichen ist, ist es überhaupt kein Thema. Aber wenn man sich eben völlig, sagen wir es einmal so, gehen lässt in den kalten und dunklen Monaten und in der kalten Zeit, dann lässt sich das meistens nicht mehr gut kompensieren und es türmt sich auf und die Problematik wird drastischer. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir uns das ganze Jahr hinweg Acht auf uns geben, aktiv sind und uns gut und gesund ernähren. Auch wenn es dann immer wieder Stoßzeiten gibt, wo man ein bisschen, über die Stränge schlägt. Aber im Großen und Ganzen, das ist die Zusammenfassung von dem, wenn man es jetzt ein bisschen so vom Jahreszyklus her betrachtet. Also es gibt eine leichte Gewichtszunahme im Jahreszyklus von plus minus einem halben Kilo. Das ist ganz normal. Es fällt einfach auch leichter, im Winter zuzunehmen. Aber wie gesagt, immer den Fokus vor Augen und das ein ganzes Jahr hindurch, dann merkt man das gar nicht, spürt man das gar nicht. Und der eine Spruch, den man immer wieder liest und hört, im Winter vor allem, ist Summer Bodies are made in winter. Das soll uns jetzt keinen Stress machen, aber ich finde es ganz gut, dass es uns einfach auch daran erinnert, ein ganzes Jahr über auf sich zu achten und vor allem, wenn es um die Bikini-Figur geht, dann nicht im Mai beginnen, sondern eigentlich das ein ganzes Jahr das Ziel vor Augen haben und dann erreicht man auch das Ziel leichter. Also einfach dranbleiben. Ja, und jetzt zum Frühlingsbeginn, jetzt lassen wir die Winterzeit hinter uns. Zu Frühlingsbeginn startet natürlich auch die Fastenzeit und Fastenkuren. Das Bedürfnis ist sehr groß, der Tatendrang ist groß, also sollte man das jetzt auch wirklich anpacken. Und deshalb habe ich es jetzt genannt, den Frühjahrsputz, den man klassischerweise in der Wohnung macht und alles durchputzt und Fenster putzt und die Vorhänge wäscht und so weiter. Alles wird auf Vordermann gebracht. Was man natürlich eigentlich auch ein ganzes Jahr über machen sollte. Aber genau diesen Drang haben wir natürlich auch für unseren Körper. Und deshalb würde ich mal sagen, ich mache das jetzt als Aufhänger, den Frühjahrsputz für unseren Körper. Und da habe ich mal ein paar Dinge rausgesucht, die uns da weiterhelfen können. Zunächst muss ich noch, da mache ich mich wahrscheinlich jetzt ein bisschen unbeliebt. Es ist so, dass die Schlagwörter Detox, Entgiften, Entschlacken, das hört sich super gut an. Wir lieben es, wir machen es gerne. Man stellt sich vor, man detoxt den ganzen, unter Anführungsstrichen, Dreck aus unserem Körper. Es ist überall zu sehen, auf allen Titelblättern, sämtliche Fernsehsendungen, Radiosendungen sind darauf jetzt fokussiert, weil es einfach sehr beliebt ist. Ich muss jetzt leider diesen Mythos einmal aufräumen vorweg. Es gibt nämlich leider keinen wissenschaftlichen und medizinischen Nachweis, dass das Entschlacken, dass es das überhaupt gibt, dass es überhaupt Schlacken gibt, dass überhaupt Detox so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, nämlich den ganzen Dreck aus unserem Körper bringen. Das tut mir sehr leid, sorry an dieser Stelle, aber rein medizinisch gesehen ist das Nonsens. Einmal das Wort Detox an sich, wenn man das jetzt bei der Google-Suche eingibt, Detox, dann kommen über 2 Milliarden Ergebnisse. Also es ist wirklich ein sehr umfassender Begriff. An und für sich ist Detox nicht gesetzlich definiert, das heißt, es lässt einen sehr großen Definitionsspielraum. Detox leitet sich vom englischen Detoxification ab und bedeutet so viel wie Entgiftung des Körpers. Also es klingt ja auch sehr nett. Es ist einfach das modernere Wort für Entschlacken. Und ganz klassisch gesehen zählt man jetzt einmal die sämtliche Saftkuren dazu. Aber, und es ist einfach auch wichtig, und das muss ich an dieser Stelle als Diätologin auch immer wieder sagen, es ist sehr unklar, um welche Gifte oder Schlacken es sich genauer handelt. Medizinisch gesehen gibt es nämlich eigentlich wirklich überhaupt keine Schlacke in unserem Körper. Man stellt sich das vor wie eine klebrige Masse, die im Darm sich festankert, verhärtet, was auch immer und sämtliche Prozesse blockiert. Gott sei Dank sind wir nicht so banal und Gott sei Dank passiert das nicht, das gibt es nicht, das ist auch nicht nachweisbar und es gibt auch keine Erklärung dafür, wie diese Schlacken und Gifte durchs Detox aus unserem Körper entfernt werden sollen. Also es gibt keine Studien dafür, die jetzt irgendeinen gesundheitlichen Vorteil belegen. Das, was ich aber, und jetzt höre ich auch schon wieder auf zum Lästern, aber das, was ich sehr positiv finde, ist einfach der Ansatz, sich für einen definierten Zeitraum, weil es ist meistens ein definierter Zeitraum, sich vermehrt auf seine Ernährung zu fokussieren, seinen Körper in den Fokus zu setzen, sich damit auseinanderzusetzen, was man isst, wie man isst. Und das kann oft wirklich einen Stein ins Rollen bringen. Also ich bin nicht jetzt total dagegen oder ja, ich wollte nur einräumen, es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis dazu. Aber wie gesagt, es kann oft ein gewisser Zeitraum, etwas Neues zu probieren, etwas umzustellen, kann oft einen Stein ins Rollen bringen. Jetzt wieder zurück, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Jetzt kommt meine Favorites fürs Frühjahr, für den Frühjahrsputz. Was würde ich euch empfehlen? Ich habe mal ein paar Sachen zusammengeschrieben, wo ich mir denke, das ist für euch, könnt ihr einfach ausprobieren und das einfach unter dem Aufhänger, ich detoxe meinen Körper, ich putze meinen Körper durch. Für mich ganz wichtig an oberster Stelle ist, das ist wirklich eine Empfehlung an dieser Stelle, eine Gesunduntersuchung durchzuführen, das jetzt nutzen, den Frühling, das Frühjahr und den Tatendrang zu nutzen und wieder mal nachzuschauen, wie es gesundheitlich ausschaut. Einmal im Jahr ist es ohnehin bei uns in Österreich kostenlos. Der Arzt schaut sich die Blutwerte an, die Blutfette, den Vitamin-D-Spiegel. Sollte man noch weiter supplementieren oder kann man jetzt aufhören, wenn man den Speicher wieder gut aufgefüllt hat? Wie schaut es mit der Lebergesundheit aus? Und. Einmal im Jahr sollte man es machen und ich finde, das ist so ein guter Reminder, jetzt im Frühling das einfach anzupacken. Zweitens, ja, das klassische Fasten. Warum nicht? Ich gehe jetzt nicht genau auf die unterschiedlichen Fastenkuren ein, weil das würde ein oder mehrere Podcast-Folgen eigentlich schon füllen. Es ist ja ein ausführliches Thema. Im Endeffekt geht's eben darum, wie beim Detox, wie ich vorher schon gesagt habe, beim klassischen Fasten, man definiert einfach einen gewissen Zeitraum, in dem man sich vermehrt aufs Essen oder aufs Nicht-Essen vor allem konzentriert. Wichtig ist einfach, es ist alles zu befürworten, wenn es einem gut tut. Mir ist nur ganz, ganz wichtig zu sagen, es sollte nicht das Gewichtsmanagement, das heißt eine Gewichtsreduktion im Vordergrund stehen, sondern der spirituelle Gedanke. Sich den Geist reinigen, seine Mitte wiederfinden, wieder sich zu sich selbst finden, besondere Rituale absolvieren. Also das tut einfach dem Geist gut und somit auch dem Körper, weil wenn es der Seele gut geht, geht es auch dem Körper gut. Aber ganz wichtig, man nimmt natürlich einige Kilos ab, aber die nimmt man auch wieder zu und deshalb sollte das nicht die Hauptmotivation sein. Das ist einfach ganz wichtig. Also auch für den Frühjahrsputz, warum nicht das klassische Fasten? Wichtig ist halt immer, dass man sich da auch hier professionelle Unterstützung sucht, sei es von ärztlicher Seite oder in Kombination Arzt und Diätologin, aber einfach, dass man das nicht im Alleingang durchführt und auch diese ganzen Rituale mitmacht und so weiter. Aber da gibt es ja Zentren oder ambulant oder stationär, Hotels, whatever. Aber das, warum nicht? Dann mein Tipp für den Frühjahrsputz Nummer 3 ist das Leberfasten. Das stelle ich euch dann gleich näher noch vor. Als vierten und das als kleinen Ausblick jetzt vermehrt Bitterstoffe einbauen, Entlastungstage, pflanzenbasierte Tage einführen, gewisse Challenges zu absolvieren und sich auch regelmäßig zu bewegen. Aber da gehe ich jetzt näher drauf ein. Jetzt eben vorweg das Leberfasten. Leberfasten ist etwas, was sehr gut tun kann, vor allem wenn man unter einer Fettleber leidet. Und zwar die nicht alkoholische Fettleber. Das heißt, das kommt nicht vom übermäßigen Alkoholkonsum, sondern es ist einfach eine klassische Wohlstandserscheinung, ein Erscheinungsbild. Eine Fettleber an und für sich tut nicht weh, man spürt sie nicht, sie lässt sich auch nicht immer eindeutig diagnostizieren. Man kann davon ausgehen, dass wenn man eben dieses Wohlstandsbäuchlein hat, meistens auch die Leber einen leichten Fettfilm hat. Man sieht das gut im Ultraschall, in den Blutwerten. Man muss sich das wirklich so vorstellen, wie wenn die Leber eingeölt ist. Also richtig so einen glänzend schimmernden Fettfilm. Das ist einfach zu viel, wird abgespeichert, legt sich ab und tut, wie gesagt, nicht weh. Ist soweit auch nicht schlimm, nur wenn das ignoriert wird, kann es natürlich die Leberfunktion beeinträchtigen. Und oft ist eben der Startschuss entweder eine Gesunduntersuchung, wo man einfach auch den Arzt vielleicht darauf hinweist, einmal darauf einen näheren Blick zu machen, könnte es sein, dass die etwas verfettet ist und so weiter. Und danach startet man eben eine 14-tägige intensive und professionell begleitete Kur, am besten mit Hilfe von einer Diätologin. Das kann man ambulant zu Hause machen. Dafür muss man nicht speziell sich Urlaub nehmen von der Arbeit, dass die Leute sich ganz gut in den Alltag integrieren. Im Endeffekt, wie schaut's aus? Man konsumiert über 14 Tage hinweg dreimal am Tag einen speziellen Shake, der bestimmte Inhaltsstoffe hat, die quasi, man muss sich so vorstellen, wie das Fett von der Leber entzieht und entfernt und sozusagen wirklich die Leber innerhalb von 14 Tagen entfettet wird. Dazu kann man Gemüse essen, keine Kohlenhydrate, kein Fett. Da gibt es ein paar Dinge zu beachten, die man am besten mit seiner Diätologin bespricht. Aber man kann definitiv sagen, und das lässt sich gut belegen, dass es nach diesen 14 Tagen wirklich zu einer deutlichen Erholung der Leber kommt und sich das auch äußert durch verbesserte Blutwerte zum Beispiel. Und der positive Side-Effekt, deshalb mache ich das auch wirklich in der Praxis sehr gerne und sehr häufig, ist einfach, man kann es auch als Startschuss für etwas Neues betrachten, als Restart, also einfach den Computer neu starten. Und das ist oft wirklich hilfreich, dass man dann im Anschluss mit gewissen Umstellungen, Optimierungen seiner Ernährung weitermacht und am Ball bleibt. Und ich habe das nicht selten erlebt, dass das wirklich, wirklich einen Stein ins Rollen gebracht hat und dann wirklich etwas weitergegangen ist danach. Und es schmeckt gut, es ist unkompliziert, man muss sich nur vom Kopf her darauf einstellen, um 14 Tage wirklich großteils sich flüssig zu ernähren. Aber wie gesagt, man kann keinen Hunger leiden, es sind viele Ballaststoffe enthalten und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall eine gute Sache, die ich euch einfach kurz vorstellen wollte. Der Punkt Nummer 4, meine vierte Empfehlung für den Frühjahrsputz sind Bitterstoffe, auf die möchte ich jetzt auch näher eingehen. Die waren mir auch immer ein bisschen ein Dorn im Auge, einfach aus persönlicher, nicht vorhandener Motivation und ja, und ich wirklich mich auch da ein bisschen herantasten habe müssen. Aber warum sind Bitterstoffe so wichtig und kann man halt jetzt vor allem im Frühjahr auch nutzen? Und werden, by the way, auch oft bei Fastenkuren, beim richtigen Fasten eingesetzt. Also prinzipiell muss man mal sagen, Bitterstoffe, da gibt es viele unterschiedliche, viele verschiedene. Sie kommen in der Pflanze vor, nicht in allen Pflanzen, aber in vielen Pflanzen. Und in Pflanzen sind sie enthalten, vor allem jetzt als Schutz vor Fressfeinden. Also sie schützen einfach die Pflanze, manche Pflanzen vor Tieren, zum Beispiel wie Raupen oder Schnecken, die jetzt sowieso den bitteren Geschmack meiden, also vor Fressfeinden. Witzig, das habe ich gefunden, finde ich, dass manche Tiere wiederum, also zum Beispiel Schafe machen das, die fressen instinktiv bestimmte bittere Kräuter, wenn es ihnen nicht gut geht. Also kann man uns ein bisschen zum Vorbild nehmen, die machen das einfach ja, instinktiv. Prinzipiell ist es so, und so ist es mir auch gegangen, Bitterstoffe, das ist ein Geschmack, den mag man oder mag man nicht. Das verändert sich im Laufe des Lebens auch. Also die Geschmacksrezeptoren können sich da ändern. Man kann das Ganze auch trainieren, weil die Wahrnehmung ist individuell und ändert sich, wie gesagt, auch, aber man kann es auch ein bisschen trainieren, indem man es langsam in der Nahrung etwas integriert. Besonders viele Rezeptoren von Bitterrezeptoren sitzen ganz hinten auf der Zunge übrigens. Das funktioniert wie so ein körpereigenes Warnsystem. So quasi bist du dir wirklich sicher, dass du das jetzt nimmst, weil auch viele Gifte einfach bitter schmecken und deshalb ja auch hier ein geniales körpereigenes Warnsystem. Prinzipiell kann man sich denken, Bitterstoffe tun der Pflanze gut, schützen die Pflanze, somit auch uns. Also da gibt es viele positive Effekte. Zusammenfassend kann man sagen, Bitterstoffe regen den Appetit an. Das sehen viele jetzt nicht als Vorteil, aber das kann sehr wohl von Vorteil sein, wenn man unter Appetitlosigkeit leidet. Auch diese Menschen gibt es, die wirklich damit ein Problem haben. Das heißt, da kann man es wirklich gut einsetzen. Sie fördern den Speichelfluss und der Haupteffekt von den Bitterstoffen eigentlich ist, dass sie wirklich den Stoffwechsel und die Verdauung fördern und unterstützen und das Ganze begünstigen, weil sie zum einen die Produktion von Magensaft verbessern, sie erhöhen die Produktion von Gallenflüssigkeit, was wiederum für die Fettverdauung eine Erleichterung ist. Auch Bauchspeicheldrüsenenzyme werden vermehrt ausgesetzt, dezerniert und die Darmtätigkeit wird angeregt. Also sie tun einfach unsere Verdauung und unserem Stoffwechsel sehr gut. Sie schützen auch unser Abwehr, also sie unterstützen auch unser Abwehrsystem und stärken somit unser Immunsystem. Also das sind schon sehr wichtige und ja, große Argumente, vermehrt zu Bitterstoffen zu greifen. Was allerdings, weil ich vorher gesagt habe, mit Appetit und regt den Speichelfluss an, was aber auch sehr interessant ist, man kann sich das auch zu Hilfe machen oder zunutze führen, wenn man jetzt Gewicht reduzieren will und vor allem sehr darunter leidet, dass man immer so einen Heißhunger hat, immer Heißhunger für Süßes, generell Heißhungerattacken. Auch da werden gezielt oder kann man gezielt Bitterstoffe einsetzen. Warum? Bitterstoffe wirken da wie eine Essbremse, so muss man sich das vorstellen. Und das kann einfach, also das ist, führt dazu, dass das Hormon Cholezystokinin ausgeschüttet wird und das wiederum hemmt diesen Heißhungerattacken und kann einfach gut sein. Und gleichzeitig, wenn man versucht, in seinem Speiseplan, in der täglichen Ernährung, weniger Zucker zu sich zu nehmen oder auf Zucker zur Gänze oder fast zur Gänze reduzieren, das in Kombination mit bitteren Lebensmitteln, mit bitteren Getränken, dann verliert man sukzessive auch die Lust auf was Süßes. Also das kann da einfach wirklich unterstützend wirken und gleichzeitig auch diesen Heißhunger einbremsen. Also wir haben sehr viele positive Effekte für unseren Körper. Wo stecken jetzt die Bitterstoffe drinnen? Oder ich werde jetzt ein paar euch erklären. Zum einen ist es natürlich in Salaten drinnen, wie Chicorée, Rucola, Endiviensalat. Wir haben es in Grünkohl, im Rosenkohl zum Beispiel drinnen, in den Kohlsprossen, dann in grünen Gemüsesorten wie Mangold oder Spinat, in Kräutern wie Löwenzahn, Brennnessel, aber auch in sogenannten bitteren Gewürzen, auf die man vielleicht nicht so denkt, wie Kurkuma, Senfkörner, Thymian, Estragon oder auch Zimt. Wir haben es auch drin in Artischocken, Ingwer, Oliven, Melanzani oder Auberginen genannt und auch in Kaffee, Salbeitee, grüner Tee, der Grapefruit und auch im Bier. Also es gibt eine ganze Reihe und unterschiedlich intensiv. Prinzipiell kann man einfach sagen, sie haben wirklich einen sehr positiven Effekt auf unseren Körper. Sie unterstützen uns und auch entlasten ihn bis zu einem gewissen Grad. Und ich finde das einen guten Aufhänger, dass man sagt, ja, im Frühjahr mache ich das vermehrt. Man kann auch begleitend trinken, zum Beispiel so einen Leber-Gallen-Tee. Die haben wirklich extrem konzentrierte Bitterstoffe enthalten. Aber warum nicht? Einfach schluckweise immer wieder und so ein bisschen das Trainieren. Man tut seinem Körper und auch der Leber vor allem wirklich etwas Gutes. Ja, also das Leberfasten, dann die Bitterstoffe. Dann als fünften Tipp möchte ich noch mitgeben, dass vor allem auch, und das empfehle ich auch immer wieder mal, so Entlastungstage, so Fastentage, ob einzelne Tage oder ein paar Tage hindurch, einfach auch gut tun. Das ist natürlich auch ein sehr weit gedehnter Begriff, das Entlasten. Mir gefällt es halt sehr gut, weil ich das Gefühl habe oder man es auch sieht, dass wir unseren Verdauungstrakt und unseren Körper einfach mit allem Möglichen auch überlasten und deshalb dieser Gedanke des Entlastens einmal für ein oder zwei oder drei Tage einfach einmal einen Gang runterzufahren, kann einfach gut tun oder tut vielen einfach auch gut. Also einfach zu leichter verdaulicheren Speisen zu greifen, seinen Körper gewisse Streichleinheiten gut zu tun, sein Feel-Good-Programm, vielleicht auch nennen wir es einfach eine Verschnaufpause. Also so einzelne Tage tun immer ganz gut. Ich gebe euch jetzt einfach mal ein Beispiel, wie das aussehen könnte. Wie gesagt, das gibt's unterschiedlichste Variationen, Varianten. Ich finde es immer ganz gut und mir ist es auch wichtig, dass an diesen Tagen auch gegessen wird, logischerweise. Also ich bin jetzt kein unbedingt Befürworter von Saftkuren aus verschiedenen Gründen. Aber zum Beispiel könnte so ein Entlastungstag so aussehen, dass man zum Beispiel beim Frühstück startet mit einem warmen Gemüse vielleicht als Basis, einmal so gekocht. Ein warmer Porridge mit Hirse, Quinoa, Amaranth, dazu frisches Gemüse oder auch gedünstet, gedämpft in Form von Kompott oder Mousse. Einfach so ein bisschen ein leichtes, angenehmes, wohltuendes Frühstück. Dazwischen viel trinken, natürlich vermehrt Wasser, aber auch gute Tees, gute Kräutertees gibt es da, die einfach alle möglichen Dinge aufgreifen und gut tun können und auch für ein Geschmackserlebnis zwischendurch sorgen, am besten ohne Zucker. Dann zum Mittag Gemüse, 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 gekocht, gebraten, gedünstet, gedämpft, kann auch gut gewürzt sein, mit hochwertigem Fett abgerundet, Das schmeckt herrlich, macht gut satt, füllt aber nicht zu sehr. Am besten kein Fleisch und Wurst einmal für ein paar Tage. Eher pflanzenbasiert, und das könnte zum Beispiel sein Gemüsepfanne mit Quinoa, ein Gemüsereis, Gemüse mit Polenta, ein mildgewürztes Curry, ein Hirsotto, das ist wie ein Risotto, nur mit, statt mit Reis wird das mit Hirse zubereitet. Hirse hat extrem viele positive Nährstoffe und gesunde Nährstoffe für unseren Körper. Ofengemüse mit Buchweizen, also sehr gemüselastig, das liefert unserem Körper einfach sehr viel, was es braucht, und ist aber auch sehr angenehm. Also das ist einfach für mich so ein klassisches, leichtes Essen. Eiweiß in Form von einem gedünsteten, leicht gebratenen Fisch oder auch Tofu kann natürlich dazu gegessen werden, oder dass man sagt, man isst ein Joghurt als Dessert. Aber wie gesagt, wirklich einfach bewusst sehr pflanzenbasiert. Hülsenfrüchte darf ich natürlich nicht vergessen, um Gottes Willen, meine viel gepriesenen Hülsenfrüchte passen da auch super dazu. Also gelbe Linsen, rote Linsen, ein paar Kichererbsen oder generell Erbsen, dass man so ein bisschen als Eiweiß auch auf das nicht vergessen, was ich ja immer predige. Also hätte ich jetzt fast vergessen, um Gottes Willen. Ja, und abends dann wirklich etwas, wo der Magen-Darm-Trakt jetzt nicht mehr so viel arbeiten muss. Da bieten sich natürlich sämtliche Suppen an, wie auch wieder eine rote Linsensuppe, eine Minestrone, also eine italienische Gemüsesuppe im Endeffekt, mit ein paar Nudeln vielleicht drinnen oder wieder eine Gemüsepfanne. Also wirklich, ich hoffe, ich habe das jetzt so rübergebracht, wirklich etwas leichter, verdaulicheres, wo man auch selber weiß, das liegt einem nicht so im Magen. Und ja, das tut einfach gut. Das ist eine Wohlfühlküche. Ich würde es einfach mal ausprobieren und reinhören, reinspüren. Das kann einfach wirklich gut tun. Es ist natürlich keine Langzeiternährung, weil natürlich, dass man auch den Fokus mehr wieder auf Fleisch und so setzt. Und bei einer gesunden Ernährung zählt einfach alles dazu. Aber einfach mal bewusst so mal probieren, so einen Tag des Entlastens, nennen wir es einmal so. Das kann man auch für den Frühjahrsputz nutzen und hernehmen, ohne dass man gleich überteuerte Saftkuren kaufen muss, die meistens auch wirklich keine wirkliche Entlastung oder Entschleunigung sind für unseren Magen-Darm-Trakt, für unseren Körper. Ja, und dann komme ich eh schon Richtung Ende. Meine letzten zwei Tipps. Zum einen, das Wort Challenge ist auch ein Modewort, aber finde ich auch immer wieder genial. Es gibt ja, man kann aus allem eine Challenge machen, aber warum nicht auch die Zeit jetzt nutzen und für einen definierten Zeitraum, eine Woche oder einen Monat, sagen, jetzt verzichte ich mal bewusst, ich setze mich der Challenge aus, keine Süßigkeiten zu essen, keinen Alkohol zu trinken oder weniger Fleisch zu essen. Ich konzentriere mich auf das Thema Trinken, dass ich ausreichend trinke, dass ich fünfmal am Tag mein Obst und Gemüse esse. Also vielleicht ein bisschen so die Schwachstelle eines jeden hervorrufen und ausprobieren und sich einfach selbst einer Challenge oder mit jemand anderen zu betteln. Und ja, da kann man natürlich auch hier diesen Schwung und Elan nutzen und so einen ins Frühjahr neu starten und ein neues Ritual zu integrieren. Und natürlich regelmäßig Bewegung, das Ganze vor allem an der frischen Luft, tut einfach gut. Wir leiden ja jetzt auch trotzdem ein bisschen unter Frühjahrsmüdigkeit, das kennt der ein oder andere vielleicht. Und da ist natürlich die frische Luft, der Sauerstoff, die Farben der Natur, vor allem das Grün im Wald, auf Wiesen, das tut einfach gut. Das liefert uns, tankt unsere Akkus auf, versorgt uns mit ausreichend Energie und macht fit und munter und tut einfach gut. Das waren eigentlich meine 7 Tipps für einen guten, gelungenen Start ins Frühjahr. Wie gesagt, die Liste kann man fortführen. Vielleicht ist das ein oder andere dabei, wo du sagst, Mensch, das möchte ich jetzt einmal probieren. Das klingt interessant und spannend. Du kannst nichts verlieren. Wie immer zum Schluss meine 3 Tipps für den Alltag, die einfach dein Wohlbefinden, deine Gesundheit aktiv verbessern können. Da möchte ich zuerst einmal wieder sagen, Tipp Nummer 1, einen Check-up beim Arzt, eine Gesunduntersuchung, das jetzt wirklich nutzen und wieder mal nachschauen zu lassen, ob alles passt soweit. Tipp Nummer 2, mal konzentrieren auf Bitterstoffe, die vermehrt einmal einsetzen, einbauen und mal schauen, wie hoch ist meine persönliche Toleranzgrenze und sich immer denken, dass Bittere, so bitter es schmeckt, es ist wie gesagt trainierbar und es tut den Körper wirklich, wirklich gut. Und der dritte Tipp ist ja, raus an die frische Luft, nutzt die Motivation, auch die Matte mit rausnehmen, das persönliche Workout einfach draußen absolvieren. Es tut einfach gut und jeder Schritt zählt. Ich hoffe, das war wieder eine interessante Folge für dich und hat vielleicht wieder den ein oder anderen Aha-Effekt erzeugt. Für alle, die jetzt mehr Interesse haben über das Thema Leberfasten, können sich sehr gerne bei mir melden. Meine Kontaktdaten, meine Mailadresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung unten. Ich sage jetzt, mach's gut, achte auf dich und ja, vielleicht nutzt du das ein oder andere für deinen persönlichen Frühjahrsputz. Bis bald und noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.
Missing Link.